HR Info. Das Interview.
Mit Stefan Büchler. Er ist klassisch ausgebildeter Musiker, hat in Stuttgart studiert und er spielt Tuba. Aber anstatt sich ein warmes Plätzchen in einem großen Orchester zu suchen, fährt er lieber in einem selbst ausgebauten Bus durch Deutschland und Europa. Jonas Urbart. In Tuba Wild heißt eines seiner Projekte und dabei trifft er Musiker in ganz Europa, um sie kennenzulernen, mit ihnen Musik zu machen und um sich auszutauschen. Und alles, was er dazu braucht, hat er an Bord. Aber was treibt ihn an? Was will er lernen? Und was nimmt er mit von diesen Begegnungen, bei denen musiziert wird und noch so viel mehr passiert? Fragen an Jonas Urbart. Jetzt in HR Info das Interview. Herr Urbart, mich interessiert Ihr Leben on the road und wie Sie das alles so hinkriegen. Und deshalb frage ich Sie jetzt nach 5 praktischen Lösungen für Alltagsprobleme eines reisenden Musikers, okay?
Sehr gut, ja.
Sie leben gerade in Ihrem Bus und es ist ein fetter Sturm angesagt. Was machen Sie?
Ich informiere mich erstmal, wie stark der Sturm denn wird.
Stichwort Sabine.
Ja, genau. Und dann wird erstmal eine halbe Stunde wild gegoogelt, wo man denn sein Auto parken sollte, wenn es stürmt. Genau, dann habe ich gesehen, nicht in der Nähe von Bäumen und so weiter. Ich dachte mir, vielleicht ist auf der freien Fläche auch nicht so cool und dann bin ich in die Stadt gefahren.
Also Sabine haben Sie tatsächlich abgewettert, in Mainz war das, gell?
Ja, genau.
Irgendwie, aber geschaukelt hat es trotzdem, oder?
Es hat geschaukelt und es war auch ziemlich laut da drin, der Wind und der Regen.
Ja. Okay, ja, kann ich mir vorstellen, sehr intensiv. Okay, zweites Alltagsproblem, Sie haben in Ihrem Bus ein Musikstudio, aber keine Dusche. Ist das ein Problem?
Es ist ein Problem, für das es viele Lösungen gibt.
Okay, die beste.
Die schönste ist natürlich, Freunde in der Stadt anzurufen und sich auf einen Kaffee und eine Dusche einzuladen.
Das funktioniert so in Deutschland, ja?
Ja.
Okay, und wenn es die nicht gibt, die Freunde in der Nähe?
Dann entweder auf der Strecke eine Raststätte, da wo auch die Trucker duschen.
Ah, okay.
Und wenn es draußen warm genug ist, oder eigentlich habe ich das auch schon mal im Schnee gemacht, dann mache ich mir ein bisschen Wasser warm und packe das in meinen Kanister, den hänge ich an den Bus und dann wird er drunter geduscht.
Okay. Im Schnee auch schon?
Ja. Oh. Ist ein schönes Gefühl. Also heiß duschen im Schnee, das kann ich empfehlen.
Okay. Drittes Alltagsproblem. Nach einem langen Tag on the road werden Sie müde. Wie finden Sie dann jetzt spontan einen sicheren Standplatz für die Nacht?
Es gibt eine App, die mir sehr hilft, wo Leute Standplätze eintragen, wo sie schon mal übernachtet haben, Fotos und eine kleine Beschreibung und eben die Koordinaten. Und da gibt es auch Kommentarfunktionen und da kann man so ein bisschen durchschauen. Also das Handy ist sehr wichtig, auch Google Maps mit Satellitenbildern und dann kann man das schon einschätzen. So Wanderparkplätze, im Notfall auch mal ein Friedhofsparkplatz, die sind meistens friedlich.
Sehr ruhig.
Sehr ruhig, sehr friedlich.
Okay.
Genau. Und ganz wichtig, aber auch das Bauchgefühl. Ja. Also so ab und zu fahre ich auch mal nochmal weg. Aber wenn ich so das Gefühl habe, irgendwas ist komisch, dann ja, lieber nochmal eine halbe Stunde suchen.
Okay, also die digitale Welt ganz wichtig, Handy ist ganz wichtig. Und bevor Sie sich so abends schlafen legen, möchte ich nochmal alle Mails beantworten, das nächste Projekt planen. Sie sind ja schließlich selbstständiger Musikunternehmer. Aber Akku vom Laptop hat nur noch 5%. Was jetzt?
Der Akku in meinem Auto, der ist dann wahrscheinlich voll, also auf jeden Fall, wenn ich gerade gefahren bin oder wenn die Sonne gescheint hat. Das heißt, ich habe meine Stromversorgung dabei. Und wenn das mal komplett ausfällt, gibt es noch einen kleinen Generator, mit dem ich mich irgendwie strommäßig über Wasser halten kann.
Hört sich das gerade nach Solarzellen auf dem Dach an?
Ja.
Cool.
Genau.
Ja, okay, läuft auch. So, wie ist das jetzt, wenn die Gaskartuschen für den Herd ebenfalls fast alle sind und es gibt gerade mal so keinen Campingausrüster in der Nähe? Was machen Sie dann?
Dann wird mit Benzin weitergekocht.
Okay.
Es gibt für alles die Lösung. Oder es gibt mal keinen Kaffee oder heißen Tee.
Okay, aber wie kriegen Sie, wenn Sie jetzt zum Beispiel was bestellen wollen, wie kommt das denn bei Ihnen an, wenn man sagt, ich brauche jetzt mal 10 neue Kartuschen?
Meistens schaue ich, wo mich die Route als nächstes hinführt und frage dann irgendwo, ob ich was hinschicken lassen darf. Oder es gibt auch Packstationen, das funktioniert auch sehr gut. Okay. Aber ich schaue immer, okay, wo bin ich in 1-2 Wochen, wie lang ist die Lieferzeit? Und ich muss sagen, so ein Viertel oder so geht auch dann wieder zurück. Das ist so ein bisschen ineffizientes System.
Ah ja, okay.
Weil sich irgendwas verzögert und dann bin ich schon weitergefahren.
Schon wieder weg.
Ja, ja.
Okay, also es gibt ein paar, sagen wir mal, Herausforderungen von im Leben eines fahrenden Musikers. Aber Sie erklären das alles gerade mit einem Lachen im Gesicht. Was gibt Ihnen das? Sie könnten ja auch im Orchester sitzen und in einem warmen Haus sitzen. Warum machen Sie das? Was ist es?
Gute Frage. Also zuerst mal ist es was, was man, glaube ich, nicht erklären kann. So Okay. Die Lust auf das Reisen, unterwegs sein, neue Dinge entdecken. Vielleicht auch ein bisschen so das Gefühl, sich eben nicht festlegen zu müssen. Und ich habe ja dieses Leben inzwischen so in meine Projekte gegossen oder daraus meinen Beruf auch gemacht. Ich habe gemerkt, mir geht es eigentlich darum, immer weiter zu lernen. Ich will immer weiter rausfinden, wie das Leben funktioniert und wie auch andere Leben aussehen, wie andere Menschen ihr Leben bestreiten, was die denken, was die für Ängste, Probleme, was sie für Inspirationen, Visionen haben. Das ist der Antrieb.
Freiheit?
Freiheit steht ganz groß dahinter. Obwohl das ein spannendes Thema ist, weil ich auch gelernt habe, dass so die ganz große Freiheit ohne Verpflichtungen auch nicht das Angenehmste der Welt ist.
Mhm. Warum?
Es nimmt einem auch den Halt. Also wenn ich nichts mehr muss und alles aus mir selbst herauskommt, dann wird es schon wieder ganz schön herausfordernd. Dann kommen die Zweifel, dann kommt auch die Überforderung mit der Masse an Möglichkeiten, dann kann auch mal ein Gefühl von Haltlosigkeit kommen. Dieser Freiheitsdrang, den viele spüren, ist eher eine Richtung zu mehr Freiheit. Aber die völlige Freiheit, das habe ich jetzt schon gelernt, die ist es auch nicht.
Das kann einer sagen, der es schon ausprobiert hat. H-Info, das Interview mit Jonas Urbert, Musiker, der ganz klassisch Tuba studiert hat, aber inzwischen als reisender Musiker viel mehr macht als nur Tuba spielen. Herr Urbert, ich fand das spannend zu hören, wie Sie das alles so hinkriegen in Ihrem Bus und auf der Reise. Jetzt aber interessiert mich auch noch, was diese Projekte sind, die Sie da angesprochen haben. Eins heißt In Tuba Wild.
Genau.
Und musikalisch klingt das zum Beispiel so.
Yo te ves que fell un meu, yo vos vor ves que fell un meu, yo te adoro fell un meu, si crede marca de sasiel, yo te ves.
Also die Tuba, die gerade reinkommt, die erkenne ich, das waren wahrscheinlich Sie selber, gell?
Genau.
Aber dann ist da der Gesang, das ist eine Sprache, die ich nicht verstehe, da ist Percussion, später kommt auch noch eine Glocke ins Spiel. Woher kommt dieser Mix?
Der Mix, der kommt aus Rumänien, aus der Nähe von Hermannstadt, aus einer Session gemeinsam mit Emanuel, der...
Das ist der Sänger.
Genau, der ist Sänger und Percussionist und der ist in Bukarest geboren und dann in der Nähe von Hermannstadt aufgewachsen und ich habe ihn dort getroffen, um mit ihm gemeinsam an meinem Bus Musik zu machen.
Das sieht man auch auf Ihren Online-Seiten oder in Social Media, Sie sitzen dann aber nicht irgendwo im Studio, sondern sitzen eigentlich auf dem Feld, ne? Vorm Bus, so habe ich das gesehen.
Genau, wir haben uns zusammen einen ruhigen Ort gesucht, weil Musik entsteht aus der Stille. Und es ist erstaunlich schwer, einen Ort zu finden, wo man nicht mit Motorengeräuschen oder irgendeinem Fluglärm oder sonst was konfrontiert ist, sondern wo man sagen kann, okay, wir haben Stille und alles, was zur Musik gehört, nehmen wir dazu auf. Und dann haben wir uns eben diese Wiese ausgesucht, die weit genug weg war von allen Straßen und von der Stadt selbst.
Das war ein Ort ganz schön weit weg von Deutschland, weg von hier. Und da war ein Musiker, den Sie ja vorher wahrscheinlich gar nicht kannten. Wie haben Sie da hingefunden? Wie ist das denn passiert?
Also das Ganze war in Rumänien und ich bin dort hingefahren, weil ich mir überlegt habe, ich möchte gerne Musiker in ganz Europa erstmal und vielleicht auch irgendwann in aller Welt kennenlernen und mit ihnen gemeinsam Musik machen.
Das ist das Projekt, ne?
Das ist das Projekt und auch mit ihnen sprechen und das, was ich vorhin schon erwähnt habe, rausfinden, was diese Menschen bewegt und wie sie leben. Und habe dann dieses Projekt In Tuba Wild mir überlegt und dazu ein Crowdfunding gemacht. Und über dieses Crowdfunding hat mich eine Nachricht erreicht von einem Unternehmer, einem österreichischen Unternehmer, der unter anderem in Rumänien produziert und sich da auch sehr gesellschaftlich und sozial engagiert. Und der meinte, komm doch mal vorbei nach Rumänien. Also ich muss zugeben, ich hätte mich so im ersten Schritt, glaube ich, gar nicht getraut nach Rumänien.
Weil man Vorurteile im Kopf hat? So
absolut.
Rumänien, armes Land, Kriminalität, ist das so das?
Genau, also erstmal die Vorurteile, die ich selber mitgebracht habe und dann auch Menschen, die mir erzählt haben, fahr da nicht hin, ich habe einen Kumpel, dem wurde dort das Auto geklaut oder geknackt, ja, oder wie auch immer. Dieser Mensch, Walter heißt der, hat mir dann aber versichert, dass es ein tolles Land ist, dass es wahnsinnig spannend ist und dass er noch keine so groß negativen Erfahrungen hatte, die jetzt ein Grund wären, dort nicht hinzufahren. Und so kam es dann, dass ich, wo war ich davor, nach Bosnien, dann noch weiter in den Osten nach Rumänien gefahren bin.
Mit einem guten Gefühl, da brauchst du dann auch ein bisschen Mut. Also in so einem Bus dann abends irgendwo auf dem Parkplatz stehen in Rumänien, muss man erstmal machen.
Ja, es braucht definitiv noch Mut. Ich hatte das Glück, dass ich dann in Rumänien erstmal ein Ziel hatte. Ich bin erstmal zu Walter gefahren und konnte dort auf seinem Grundstück übernachten. Und dann hat sich das aber sehr schnell entspannt. Also die nächste Nacht habe ich dann schon auf einem Berg übrigens an einem der stillsten Orte, an denen ich je war, verbracht und habe dort einen Schäfer kennengelernt und so richtig dieses romantische Vanlife-Gefühl gehabt.
Okay, als ich die Musik gehört habe, hat mich das erinnert an Musik, die ich mit Spanien in Verbindung bringe oder mit so diesem Gypsy vom Sound her oder von der Art des Gesangs. Gibt es da eine Brücke? Also das klingt ja schon, also man hört das in Südspanien so von der Tonalität her auch.
Also es gibt eine kulturelle Brücke auf jeden Fall. Also so wie zum Beispiel auch die Gitarre eigentlich ursprünglich ein arabisches Instrument ist und dann irgendwann im und über den Flamenco in Spanien gelandet ist, so ist es auch mit der Musik. Und es drückt sich dann in bestimmten Skalen aus, also aus dem Tonmaterial, was für die Musik verwendet wird oder welche Harmonien verwendet werden und aber auch so das Grundfeeling. Und ich glaube, das Spannende bei der Musik aus Rumänien ist, dass es eben so ein Mix ist zwischen dem, was man eher als arabische Klänge und aber auch so ein bisschen Latin Grooves. Mhm. Und also es ist schon ziemlich interkulturell.
Ja, ja, ein guter Mix. Jetzt haben Sie diesen Emanuel da getroffen. Der spricht ein bisschen Deutsch, aber gar kein Englisch. Wie verständigen Sie sich da?
Genau, also der sprach so ein paar Brocken Deutsch, aber es war auf jeden Fall nicht genug, um jetzt irgendwelche Planungen oder so zu machen. Also was uns sehr geholfen hat, um so Fakten abzuklären, war einfach eine App, wo man reinsprechen kann in seiner Muttersprache und dann kommt eine Computerstimme und erzählt es dann in der anderen Sprache. Okay. Wobei auch manchmal lustige Situationen entstehen, weil auch manchmal einfach nur Nonsens übersetzt wird und dann lacht man kurz und probiert es nochmal.
Ja, und die Musik ist ja auch eine Sprache, über die man sich irgendwie verständigen kann, dann schätze ich mal an. Ne?
Absolut. Also alles, was man dann eben jenseits von organisatorischem und so weiter abklären muss, funktioniert über Körpersprache, über Mimik, Hände und Füße, wie man so schön sagt, und eben über Musik. Also wir haben uns ganz viel gegenseitig vorgesungen und wussten so, was wir zu tun haben.
Und dass es gut klingt, haben wir gerade gehört. Sie haben aber noch einen anderen Teil dieses Projektes und das ist, dass man sich auch unterhält. Sie haben auch Interviews sozusagen online gestellt. Was wollen Sie da wissen? Was wollen Sie da erfahren?
Also ich will erstmal rausfinden, was gibt es eigentlich für verschiedene Lebensrealitäten als Künstler oder als Künstlerin in verschiedenen Kulturen. Weil das immer wieder ein Thema ist, wo Menschen sich so ein bisschen ihren eigenen Weg suchen müssen. Also man ist immer so ein bisschen abseits von den funktionierenden Pfaden, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, das macht sehr erfinderisch und sorgt dafür, dass man rausfinden kann, wie unterschiedlich man mit seinen Möglichkeiten umgehen kann. Und das ist schon das nächste Thema. Wie unterschiedlich sind denn die Möglichkeiten, die wir haben? Also Emanuel hat einfach viel weniger die Chance, an die finanziellen und materiellen Mittel zu kommen, um seine musikalischen Ideen umzusetzen. Und wie macht er das? Was hat er für Sorgen und Probleme? Und wo sich der Bogen dann immer hinspannt in den Gesprächen, ist ein aktuelles gesellschaftliches und politisches Thema. Nämlich, was passiert eigentlich gerade mit unserem Empfinden von Toleranz? Und wie können wir dafür sorgen, als Künstler und Musiker da ein bisschen was für die Offenheit zu tun? Also, ja, aber was sind unsere Mittel, um was gegen den Rechtsruck zu tun, der ja nicht nur in Deutschland passiert, sondern in ganz Europa?
Aufeinander zugehen wäre dann ja sozusagen ein zentrales Element Ihres Projekts auch, ne? Sich kennenlernen.
Ja, und vielleicht noch ein bisschen kleiner formuliert, einfach mal einen ersten kleinen Schritt machen. Mhm. Also sich eben nicht abschotten, sondern die Energie eher dazu verwenden, mal ein bisschen Mut aufzubringen und mal zu schauen, wer bist du.
Sie haben gesagt, was tun gegen den Rechtsruck? Ist das ein Thema, was Sie bewegt, so als Musiker auch?
Ich weiß nicht, ob als Musiker, aber einfach als Mensch, absolut. Ja. Ich bin sehr damit beschäftigt, zu versuchen zu verstehen, was die Menschen dazu bewegt, intolerant zu sein, was dahinter steckt, was für Ängste, was für Sorgen. Und ich habe aber auch, ehrlich gesagt, Angst davor, dass diese Entwicklung zu weit geht und irgendwann die Menschen, die Kontrolle über unser Leben haben, über die Politik, vielleicht auch über das Denken, dass man das nicht mehr aufhalten kann. Also es ist wichtig, dass es sehr verschiedene Meinungen gibt und ich glaube, es ist auch wichtig, dass es ein Spektrum von links bis rechts gibt in Politik und Meinung, aber das sollte sich ausbalancieren und erst der Diskurs ist das, was zu guten Lösungen führt und das ist, was verloren geht gerade.
Mit solchen Gedanken sind Sie auch nach Rumänien gefahren. Mit welchen Gedanken sind Sie zurückgekommen? Was haben Sie mitgenommen?
Der größte Gedanke war, dass ich erstmal gemerkt habe, wie gut es mir eigentlich geht. Mir wird in Deutschland immer wieder begegnet mit so einer Einstellung, okay, du lebst im Bus, du bist Künstler, du bist total unabhängig, aber auch, also es muss doch ein schwieriges Leben sein, davon zu leben und kannst du davon leben. Sprich, ich bekomme eigentlich immer wieder das Gefühl, eher so ein bisschen, es klingt jetzt falsch, wenn ich sage, so am unteren Rand zu sein, aber vielleicht so finanziell und was Sicherheit angeht, am unteren Rand angesiedelt zu sein. Wenn man dann aber mal nach Rumänien geht und merkt, wie es den Menschen dort geht, was die für Probleme haben, wie die Lebensrealität aussieht und mit was sie sich jeden Tag beschäftigen, da hatte ich dann das Gefühl, Mann, ich habe ganz schön viele Privilegien, musste dann erstmal damit klarkommen. Ich habe mir überlegt, okay, muss ich mich jetzt dafür schämen? Kam aber dann mit viel Gedanken, auch viel Aufschreiben dazu, dass ich dachte, nee, das sind die Privilegien und die habe ich und ich kann die auch nutzen. Das sind die Hebel, um Dinge leichter zu bewegen, als es für andere Menschen ist. Das war so das Wichtigste, was ich aus Rumänien mitgenommen habe.
Okay. Unterwegs sind Sie ja immer mit Ihrem Bus, Herr Urbart. Und vor 20 Jahren, sage ich mal, hätten Sie das alles gar nicht so machen können. Oder mobil aufnehmen, produzieren und auch veröffentlichen, machen Sie ja auch. Ja. Also die digitale Revolution macht es möglich. Gleichzeitig sind Sie an einem sehr traditionellen Instrument ausgebildet worden, aus solidem Metall, das ganz ohne Strom auskommt, nämlich ein Tuba. Was liegt Ihnen eigentlich mehr am Herzen, so Blech oder Bits and Bytes?
Ich merke immer wieder, dass es total zusammengeht, weil natürlich kippt es immer mal wieder in eine Richtung und mal beschäftige ich mich mehr mit der Tuba und mal gibt es Wochen, wo ich einfach nur am Rechner sitze und das eine funktioniert ohne das andere nicht.
Aber das Projekt, sagen wir mal, ist nur möglich, weil heute ja die Aufnahmegeräte Absolut. Klein geworden sind, weil sie aus dem Bus auch online gehen können und diese Projekte, die sie machen, sind ja auch alle online abrufbar und da kann man nachvollziehen, was sie machen. Sie haben da Stories laufen. Das geht ja, sagen wir mal, vor 20 Jahren hätte das so nicht geklappt, oder?
Absolut. Also das Spannende ist, dass es verschiedene Arten von Freiheit sind, die da in den beiden Arten Musik zu machen drinstecken oder in den beiden Instrumenten. Also Musikproduktion ist ja auch eine Art Instrument. Bei der Tuba ist die Freiheit, die einfach auf den Rücken zu schnallen und irgendwo hinzugehen und Musik machen zu können, auch mit anderen Menschen. Die Tuba ist ein wahnsinnig vielseitiges Instrument. Damit kann man Bass spielen, man kann auch mal ein Solo spielen, man kann Harmonien spielen und so weiter. Und in der Musikproduktion, damit habe ich auch angefangen, weil mich das fasziniert hat, einfach eine ganze Welt an Möglichkeiten zu haben.
Mhm. Genau. Und das ist also ein gutes Zusammenspiel. Mit der Tuba kann man zur Not auch im Regen auf der Wiese stehen und trotzdem spielen.
Wenn man es nicht zu lang macht, sonst ist sie voll Wasser.
Was die digitale Produktion eher so nicht so könnte. Absolut. Schöne Kombination. H-Info, das Interview mit Jonas Urbart, der mit einem Bus unterwegs ist, um mit anderen zu musizieren und um Neues zu entdecken. Herr Urbart, sind Sie ein neugieriger Typ?
Ich würde ganz klar sagen, ja.
Ja, dann habe ich da was für Sie. Gucken Sie mal. Da ist so ein Kästchen. Okay. Das ist unsere HR-Info-Interview-Box. Die gehört zu unseren Gesprächen dazu. Da ist was drin für unsere Gäste. Wollen Sie einfach mal reingucken und beschreiben, was Sie finden?
Okay. Also, ich finde eine violette Quietsche-Ente mit einem schwarzen Afro, Sonnenbrille.
Die kann auch einen Ton machen.
Mit der Schrift Berlin.
Ja.
Das zum einen. Zwei verschiedene Posaunenmundstücke.
Oh, das ist der Profi. Gleich erkannt, dass das Posaunenmundstücke sind. Ja.
Ja, genau, auch eine renommierte Marke. Also nicht schlecht.
Okay.
Und ein Glas.
Mit welchen von diesen Dingen haben Sie schon Musik gemacht?
Ich befürchte mit der Quietsche-Ente noch nicht, mit dem Rest auf jeden Fall schon.
Das heißt, also klar, Mundstück braucht man, um zum Beispiel Posaune zu spielen, das machen Sie auch, oder Tuba zu spielen.
Genau.
Ansonsten suchen Sie schon die Musik in den Dingen auch. Also in so einem Weinglas steckt ein Stück Musik drin?
Auf jeden Fall. Also ich würde jetzt als allererstes dieses Weinglas aufnehmen und anschlagen und
Klingt
dann
super,
mal schauen,
gut.
Was passiert, wenn ich das mal näher ans Mikrofon halte. Dann kann man nämlich dieses Ausklingen noch viel, viel länger haben. Und dann kann man das, da kommt jetzt die Freiheit der Musikproduktion ins Spiel. Dann kann man das zum Beispiel auf das Keyboard, auf die Klaviatur legen und verschiedene Tonhöhen damit spielen. Und je nachdem, wo ich jetzt in diesem Klang ansetze, beim Anfang mit der Attack oder eher in dem Ausklang, kann ich damit Flächen oder auch eher sowas wie so einen Glockenspielklang erzeugen. Das sind die ersten Ideen, also es geht sofort los.
Es würde sofort losgehen. Ich komme natürlich drauf, weil Sie ja auch unterwegs sind, draußen mit einem mobilen Aufnahmegerät und Klänge in Ihre Musik reinbauen, also die Sie irgendwo aufnehmen. Wir haben da auch ein Beispiel für, vielleicht können wir mal kurz reinhören. Also, wenn ich es richtig gehört habe, war da ein Specht zugange und
ja, genau.
Wasserrauschen. Ja? Wo war das? Wo haben Sie das aufgenommen?
Tatsächlich, das muss ich jetzt zugeben, stammt das von einer alten Schallplatte, die der Freund, mit dem ich das zusammen gemacht habe, Felix Nagel.
Also der Specht jetzt?
Ja,
der Specht ist nicht echt.
Nein, der Specht, also der ist echt, aber der ist wahrscheinlich sehr viel älter.
Ah, okay.
Genau, aber ich mache das durchaus. Also ich bin immer, ich habe immer mein Mikrofon, mein Aufnahmegerät parat im Bus, genauso wie auch eine Kamera, um einfach das aufzunehmen, was ich unterwegs finde. Das ist so ein bisschen wie Fotografieren, nur dass ich das eben mit Klängen mache.
Also da haben wir auch das Wasser, was ich gehört habe, ne?
Genau.
Das war ein Fluss, oder?
Ja, so ein kleines Bächlein im Wald, genau. Weil ich sehr gerne mit realen Klängen anfange, Musik zu machen. Also man... Das ist ja immer das große Thema der Inspiration. Wie beginnt man eigentlich, irgendwas Neues zu schaffen? So, wenn man vor dem weißen Blatt Papier sitzt als Schreibender oder eben die Stille um sich hat als Musikschaffender. Und für mich sind es diese Field Recordings oder Samples, also Klänge, die man so unterwegs aufnehmen kann.
Und damit kann man spielen in einem Bus, der so ausgestattet ist wie Ihrer, dank der digitalen Technikklasse. Wie nennt man eigentlich solche Musik? Ich habe nachgedacht, klassische Musik ist es nicht, Pop, Rock ist es auch nicht, ist es Ambient oder braucht man überhaupt keinen Namen dafür? Keine Schublade.
Schwer zu sagen. Wahrscheinlich bräuchte man einfach sehr viele Schubladen, die dann so alles umfassen, was mich bisher so an Musik berührt hat. Beginnt mit dem Plattenschrank meines Vaters, über die Musik, die ich im Studium kennengelernt habe, durch selbst Spielen von Kommilitonen. Ich bin ja auch sehr zwischen den Genres unterwegs. Ich habe klassisch studiert, aber im Studium schon immer versucht, bei den Jazzstudenten mich mit in die Vorlesungen zu setzen. Und das fließt da alles ein bisschen mit ein. Also vielleicht müsste man ein Genre erfinden.
Das machen wir demnächst.
Genau.
Aber Sie haben es gerade gesagt, Studium. Sie haben ja eine klassische Ausbildung, Tuba gespielt. Da würde ich Sie jetzt eigentlich so in den hinteren Reihen eines Symphonieorchesters vermuten, wo Sie mit gutem Geld Musik machen können. Was ist passiert, dass Sie da nicht sitzen? Wie kam das?
Ja, also zuerst war der Plan ganz klar. Und ich wollte da unbedingt hin.
Genau.
Und habe dann gemerkt und es auch erstmal total akzeptiert, okay, dann muss man da seine komplette Energie reinstecken. Dann setzt man sich in den Überraum, wenn man denn einen kriegt in der Hochschule, ist ein rares Gut, und übt die Orchesterstellen, so nennt man die, und das Probespielkonzert, die man braucht, um im Bewerbungsverfahren im Orchester herauszustechen durch Perfektion. Ich habe in der Zeit auch viel in Orchestern gespielt, teilweise Jugendorchester, teilweise auch schon Berufsorchester, habe dort ausgeholfen und fand es auch absolut toll. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, ich würde eigentlich auch gerne Musik improvisieren. Wusste nicht, wie soll ich damit anfangen? Und habe mich nicht so richtig getraut, mit den Jazzern zusammen da was zu machen, weil die konnten das ja schon und ich konnte nichts. Und bin bei der Klassik geblieben und irgendwann kam dann das halbe Jahr in Porto, in Portugal, wo ich ein Auslandssemester gemacht habe. Und schon bewusst bei einem Tuba-Professor, der selbst auch improvisiert. Und das hat mich ziemlich befreit. Ich war dann so ein bisschen raus aus diesen vorgefertigten Bahnen und er hat zu mir gesagt, ganz wichtiger Satz für mich, wenn du wissen willst, wie was funktioniert, dann musst du es halt ausprobieren.
Und wie kam dann der Bus ins Spiel?
Also das ist mein zweiter Bus. Der erste Bus kam ins Spiel, weil ich vor der Frage stand, wie bekomme ich denn meine beiden Instrumente, also eine kleine und eine große Tuba, bloß Gepäck für ein halbes Jahr, wie kriege ich das nach Portugal?
Im Flieger? Teuer.
Genau, müssen wir irgendwie 2-3 Mal fliegen. So von heute aus gesehen ist das schon gar nicht mehr drin. Und dann habe ich überlegt, kann man es schicken, 2-mal reisen und so weiter. Und dann hat mir auf einer Party nach einem Orchesterkonzert jemand erzählt, dass er seinen Bus verkaufen will, seinen T3, seinen Bulli, für 1.500 Euro. Und dann dachte ich, ja Mensch, das kommt das ungefähr hin, so mit den Kosten, die ich eh für Hin- und Rückreise hätte. Und der Traum war eh schon lange da. Und dann habe ich zugeschlagen. Meine Eltern und ihre vertrauensvolle Kfz-Werkstatt haben erstmal die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, wegen dem Zustand von Lenkung und Bremsen. Und dann haben wir das aber zusammen hingekriegt und ich bin mit diesem Bus nach Portugal gefahren.
Haben Sie da dann dieses Lebensgefühl entdeckt, über das wir am Anfang gesprochen haben?
Absolut. Also ich hatte dort zuerst eine Wohnung, wollte da aber irgendwann wieder raus und mir was Neues suchen. Dann dachte ich aber, ja, jetzt lasse ich es mal auf mich zukommen. Mache ich mir mal keinen Stress. Im Notfall kann ich immer in meinem Bus übernachten. Und so kam es dann auch, dass ich im Dezember in Porto ohne Wohnung dastand und quasi in meinen Bus eingezogen bin. Und ich habe mich sofort sauwohl gefühlt. Also mit all diesen Unzulänglichkeiten, über die wir vorhin gesprochen haben.
Und so ging das los.
Genau. Und dachte, das muss ich mal wieder machen. Ich weiß, dass mir das sehr gut gefällt.
Das sind alles spannende Projekte, über die wir hier reden. Mir fällt jetzt aber noch ein, Geld. Haben wir kurz im Zusammenhang mit dem Orchester darüber gesprochen und beim Crowdfunding. Irgendwoher müssen Sie schon auch ein bisschen Geld verdienen. Wie machen Sie das?
Das hat sich immer wieder ein bisschen verändert. Also am Anfang waren es eben Aushilfsjobs in Orchestern. Dann die Zeit nach Portugal, die war eher geprägt von Projekten in der freien Szene. Sprich, ich habe in Bands gespielt, wo ich mit dem Sousaphon, so einer Form der Tuba, die Bassfunktion übernommen habe. Es gab dort auch schon erste Reiseprojekte, die über Kulturförderung so einigermaßen finanziert waren.
Also wenn man Gigs spielt, kriegt man auch Geld, kann man auch als Musiker Geld verdienen. So.
Genau. Und dazu kam aber immer so ein relativ ein günstiger Lebensstil. Und irgendwann habe ich dann aber gesagt, ich möchte unabhängiger sein. Ich möchte nicht mehr darauf warten, dass mich jemand anruft und sagt, hey, wir bräuchten da jemanden. Und dann habe ich mich echt hingesetzt und habe gesagt, was kann ich denn, was möchte ich machen, was macht mir auch Spaß und wo ist denn da die Schnittstelle, dass ich damit Geld verdienen kann. Und dabei ist dann ein Projekt entstanden, das Soundwerk heißt, wo ich eben in Werkstätten, Fabriken gehe, dort Klänge aufnehme und dann aus diesen Klängen den Soundtrack für diesen Ort komponiere und das gemeinsam mit einem Filmer mache. Das heißt, da entstehen dann Videos, die Firmen zum Beispiel auch verwenden können. Und wir machen aber auch Live-Konzerte.
So Image-Film dann für so ein Unternehmen?
Ja, okay. Genau.
Und die zahlen das dann?
Mhm. Genau, die zahlen das. Und wir machen auch Konzerte an solchen Orten. Also zum Beispiel auch schon in der Eisengießerei, was dann natürlich wieder wahnsinnig spannend ist.
In der Tat spannend. Wollen Sie das eigentlich ewig so weitermachen oder ist das jetzt eine Lebensphase?
Ich würde sagen beides irgendwie. Weil meine Projekte, ich versuche die so anzulegen und so persönlich auch aus dem zu bauen, was mich wirklich so im Kern bewegt. Also es ist so eine ständige Suche, was will ich denn wirklich machen, dass sich diese Projekte auch entwickeln und verändern können. Also Intuba Wild muss nicht immer mit diesem kompletten Leben im Bus verbunden sein, sondern es kann auch sein, dass ich irgendwann meine Wohnung habe und sage, ich bin jedes Jahr 3 Monate unterwegs, vielleicht sogar mit dem Zug und fahre nach Indien und treffe dort die Musiker.
Mhm. Genau. Und irgendwann mal so ankommen, Familie gründen, Kinderchen und sowas, gibt es das nicht als Idee?
Gibt es als Idee und ja, ist möglich. Dann wird sich das Leben drumherum dran anpassen, auf jeden Fall.
Sagt Jonas Urbert, ein junger Musiker, der mit seinem selbst ausgebauten Bus in Europa unterwegs ist, um zu musizieren, aufzunehmen, produzieren und um Menschen zu treffen. Vielen Dank. Das war HR Info, das Interview. Ich bin Stefan Büchler und den Podcast unserer Sendung finden Sie bei hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek.